aus Lukas 10, die Verse 25 bis 37. Und siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf, versuchte ihn und sprach: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber antwortete und sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet, tu, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach: Es war ein Mann, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber, die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit, als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin, und als er ihn sah, jammerte ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich's dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh hin und tu desgleichen.
Liebe Gemeinde, ich denke, es gibt nur wenige Geschichten aus der Bibel, die bekannter sind als die von dem barmherzigen Samariter. Also diese Erzählung des Herrn Jesus ist ja ein Stück Weltliteratur geworden. Und dieser Abschnitt aus dem Lukasevangelium besticht ja auch durch seine Einfachheit und Klarheit. Und die Worte Jesus sind einfach zeitlos. Sie gehen einem nahe. Die können einem so richtig unter die Haut gehen. Und jeder kann sich in diesem Gleichnis Jesu wiederfinden. Beispielsweise in dem, der da am Boden liegt, verwundet, unfähig, selber wieder auf die Beine zu kommen, und der sich wünscht, dass jemand vorbeikommt und ihm aufhilft. Und da muss ja nicht immer gleich Blut fließen. Es gibt auch seelische Verletzungen, die man nicht so gleich erkennt, aber wo auch einer so am Boden zerstört ist und sich wünscht, dass doch einer käme und ihm aufhilft. Also jeder kann sich in dieser Schilderung des Herrn Jesus wiederfinden. Und sei es in dem Esel, der hier auch eine tragende Rolle spielt und der ermöglicht ja den Transport des Verletzten, sodass der von dem Samariter überhaupt gepflegt werden kann. Also die Gleichnisse Jesus sind ja allesamt wie so ein Spiegel, und ich schaue hinein und erkenne mich selber und denke: Mensch, da komme ich selber vor. Das ist ja auch ein Stück meines Lebens, was da vorkommt. Was mich nun, und ich denke, das geht nicht nur mir so, aber was mich auch an dieser Geschichte von dem barmherzigen Samariter so erschüttert, das ist jetzt das Verhalten der ganz Frommen, die hier in der Gestalt des Priesters und des Leviten auftauchen. Und ich frage mich natürlich da auch: Herr, bin ich das jetzt auch hier? So ein Frommer, der da irgendwo mit Blindheit geschlagen ist und das nicht sieht, was da passiert ist. Also diese beiden, die kommen gerade von Jerusalem her. Ganz sicher hatten sie dort in dem Tempel zu tun. War ja der Priester, war ja der Levit. Vielleicht waren sie in Gedanken auch noch ganz bei dem Gottesdienst, den sie da gefeiert haben. Und jetzt sehen sie so im Vorübergehen einen Verwundeten da liegen und lassen ihn einfach links liegen und gehen weiter. Ausgerechnet diese frommen Leute kommen in dieser Geschichte nicht gut weg. Man fragt sich schon, wie konnte das passieren, dass ausgerechnet diese religiösen Leute, denen die Sache mit der Nächstenliebe doch eigentlich ganz besonders ins Buch geschrieben ist, dass die sich so daneben benommen haben. Also wenn hier in diesem Gleichnis des Herrn Jesus eine Kritik laut wird, dann ist es nicht die Kritik an den Räubern und den Wegelagerern, die dem armen Reisenden ganz schön zugesetzt haben. Das ist natürlich auch schon eine üble Sache, dass so etwas passieren kann. Aber das ist ein Thema für sich. Menschen, die Gewalt ausüben, Menschen, die vor niemand und nichts zurückschrecken. Aber um die geht's ja gar nicht mal in erster Linie. Es geht auch nicht um die Frage, wie man den Räubern hier am besten das Handwerk legen könnte, wie man das Problem der Gewalt in den Griff bekommt, wie man dem vorbeugen kann, dass die Straßen sicherer werden. Die Frage der Prävention ist natürlich schon auch wichtig, aber auch das ist hier kein Thema. Auch das steht auf einem anderen Blatt. Es geht auch nicht um die Ursachen. Forschung. Wer ist jetzt schuld? Was ist jetzt die Schuldfrage? Wer ist jetzt verantwortlich? War der Reisende vielleicht unvorsichtig? War er leichtsinnig? Solche Fragen sind schon auch alle ganz wichtig. Nur, das hilft dem Halbtoten an der Straße im Augenblick nicht weiter. Das hilft auch nicht weiter, wenn man jetzt zurzeit so diskutiert, wie man das Problem der Asylbewerber in den Griff bekommen möchte. Wer ist jetzt da berechtigt? Wer ist jetzt da schuld? Das hilft im Moment keinem weiter, wenn die Leute vor unserer Haustür stehen. Liebe Gemeinde, wir erfahren in dieser Geschichte hier auch so gut wie nichts über das Opfer. Es war einfach ein Mensch, einfach ein Mensch, der unter die Räuber fiel, ein Mensch, dem übel mitgespielt wurde, ein Mensch, der ausgeraubt wurde, ein Mensch, der so halbtot liegen gelassen wurde. Wir können nur vermuten, dass es sich bei dem Opfer hier um einen Juden handelte. Denn die Straße von Jericho nach Jerusalem wurde überwiegend von Juden benutzt. Aber wie gesagt, Opfer und Täter bleiben hier zunächst mal einfach so anonym. Man kann ja mit den Problemen der Welt schon ganz schnell fertig werden und sagen, das ist doch nicht meine Schuld, dass da so viele unter die Räuber fallen, dass da so viele auf der Strecke bleiben. Was kann ich denn dafür? Bin ich denn der Räuber? Schuld an der Misere, das sind doch die anderen. Sollen die doch sehen, wie man das Übel abstellt? Und schon ist man dann auch auf der Suche nach Sündenböcken und hat selber so ein gutes Gewissen. Ich habe mir doch nichts zu Schulden kommen lassen hier. Und das Schockierende, aber an dieser Geschichte, das Peinliche an dieser Geschichte ist doch, dass ausgerechnet die Frömmsten der Frommen sich so verhalten wie jener Priester und Levit hier. Also sie sehen den Verwundeten, den Traumatisierten und gehen einfach so vorbei, möglicherweise ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Irgendwelche Gründe gibt es ja immer, warum man gerade im Moment nichts tun kann, weil halt im Moment etwas wichtiger ist. Und da muss jetzt ausgerechnet so ein Samaritaner kommen, der das Liebesgebot erfüllt. Samaritaner. Das waren doch Angehörige eines Mischvolkes, das sich vom Jerusalemer Kult abgespalten hatte. Also die Samaritaner, die hatten ihren eigenen Tempel in Gerizim aufgebaut. Die haben ihre eigene heilige Schrift hergestellt. Und in den Augen der Juden galten sie durchwegs als unrein. Also mit Samaritanern wollten Juden überhaupt nichts zu tun haben. Samaritaner hatten im Tempel in Jerusalem auch nichts zu suchen. Juden verachteten die Samaritaner und umgekehrt. Konflikte zwischen Juden und Samaritanern waren schon alt. Das ist doch mal vorgekommen. In der Zeit nach Christi Geburt, in den Jahren 6 bis 9, da hatte ein Samaritaner den Tempelplatz während einer Passafeier verunreinigt, indem er menschliche Gebeine einfach ausgestreut hat und weggelaufen ist. Das ist, denkt man fast so, es kann sich heute so was geben, so Provokationen, wo man sich ärgert und was man dann auch nie vergisst. Also Konflikte zwischen Juden und Samaritanern waren schon alt und haben immer wieder so eine besondere Verschärfung auch erfahren. Was für eine Provokation. Und das schürt natürlich den Hass weiter, diesen unversöhnlichen Hass zwischen Brudervölkern. Ich denke immer, wenn ich an Juden und Samaritaner damals denke, steht mir immer das vor Augen, Juden und Palästinenser heute, Juden und Araber heute, die eigentlich so eine Art Brudervölker leben so dicht an dicht zusammen, und was für ein unversöhnlicher Hass ist da, der immer noch geschürt wird. Also schon der Name Samaritaner war für Juden damals ein verhasstes Wort. Unser Pharisäer hier, der hat es vermieden, das Wort Samaritaner überhaupt in den Mund zu nehmen. Er antwortet auf die Frage Jesu, wer jetzt hier der Nächste gewesen ist, der die Barmherzigkeit getan hat. Hat er recht? Was soll er denn sonst sagen? Der die Barmherzigkeit getan hat. Er hat nicht gesagt, der Samaritaner. Ein frommer Jude hat das Wort Samaritaner noch nicht mal in den Mund genommen. Und wer hätte das gedacht? Dass jetzt in dieser Situation, die der Herr Jesus schildert, ausgerechnet so ein Samaritaner so barmherzig an einem Israeliten handeln würde und ihm solch einen Samariterdienst leisten würde. Gerade der, von dem man es am wenigsten erwartet hätte, dem man nichts Gutes zutraute, der handelt so vorbildlich, dass er heute noch selbst für Menschen ohne religiöse Bindung ein Beispiel und ein Vorbild für Humanität ist. Und der Name Samariter steht ja heute noch und gerade heute für soziale Dienste und für Rettungswesen und für Erste Hilfe und für ehrenamtliches Engagement. Samariterbund. Liebe Gemeinde, dieses Gleichnis von dem barmherzigen Samariter bestätigt, was der Herr Jesus oft gesagt hat. Zum Beispiel in seiner Erzählung von dem unehrlichen Verwalter, von dem ungerechten Haushalter in Lukas 16, da sagt der Herr Jesus, die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Die Kinder dieser Welt erweisen sich unter Umständen dankbarer als Leute aus frommem Elternhaus. Siehe der Bericht von der Heilung der 10 Aussätzigen in Lukas 17. Wer kam denn da und hat sich bedankt? Ausgerechnet auch so ein Samaritaner. Die Kinder dieser Welt sind mitunter offener für die Gnade Gottes als die Frommen. Siehe die Erzählung Jesu von dem Pharisäer und Zöllner, Lukas 18. Das kann einem schon zu denken geben, wenn der Eindruck entsteht, die Kinder dieser Welt sind menschlicher als Kinder Gottes. Die Kinder dieser Welt sind barmherziger, sie stehen einem näher als Kinder Gottes. Die Kinder dieser Welt handeln weiser als Kinder Gottes. Sie engagieren sich für die Schöpfung Gottes manchmal mehr als manche Christen. Das kann einem zu denken geben. Der Herr Jesus hat uns solche Beispiele genannt und gesagt, schau dir mal diesen Samaritaner an. Von dem hätte ein frommer Jude das nicht erwartet, dass er menschlicher handelt, dass er gläubiger ist, dass er in unserem Sinne auch christlicher handelt. Dabei müsste es doch umgekehrt sein. Und oft ist es ja auch umgekehrt. Wir machen schon die Erfahrung, dass Brüder und Schwestern in der Gemeinde einem ganz schnell näher sein können als eigene Verwandte. Aber das gibt mir zu denken. Das macht mir auch zu schaffen, wenn Leute außerhalb der Gemeinde sagen, schau dir die Frommen an, wie die immer so in die Kirche rennen, wie die immer so fromm reden können und schön singen können. Aber was ist, wenn jetzt so eine Notsituation da ist? Ich weiß, in einem Dorf, ich möchte den Namen jetzt gar nicht nennen, den kennt ihr alle, ein Dorf, in dem viele Freikirchler leben, da tuschelten eines Tages die Leute so unter sich und sagen, die Baptisten, die sind da alle so freundlich. Ich glaube, die evangelisieren wieder. Aber was ist, wenn der normale Alltag einkehrt? Es geht hier ja nicht um irgendein Randthema. Hier in Lukas 10, das ist kein Randthema. Die Ausgangsfrage ist die nach dem ewigen Leben. Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe, fragt einer. Es mag dahingestellt sein, dass diese Frage an dieser Stelle vielleicht aus unlauteren Motiven gestellt wurde, aber gibt es eine wichtigere Frage als die, dass ein Mensch mal so fragt, was soll ich tun, wie soll ich mich verhalten, dass ich das ewige Leben ererbe, geschenkt bekomme. Es steht also wirklich unendlich viel auf dem Spiel bei dieser Fragestellung schon. Das ist jetzt nicht irgendein Randthema. Das ist die Frage, die zentrale Frage überhaupt. Und was hier verhandelt wird, ist ein ganz wichtiges Thema. Der barmherzige Samariter, so ist ja die Geschichte, die wir nur im Lukas-Evangelium finden, überschrieben. Und es ist ja auffallend, dass gerade hier in diesem Lukas-Evangelium der Gedanke der Barmherzigkeit so eine wichtige Rolle spielt. Dass das Gottesbild, das in diesem Evangelium vermittelt wird, ist das von dem liebenden Gott und von dem barmherzigen Vater. Da denken wir gleich an das Gleichnis von dem barmherzigen Vater, der seinen verlorenen Sohn überschüttet mit unverdienter Güte. Ihr Lieben, was ist das für ein Gottesbild, das gerade auch in diesem Evangelium vermittelt wird? Deus Caritas est, Gott ist Liebe, Gott ist über die Maßen barmherzig und wir sollen barmherzig sein. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. So heißt es schon in Lukas 6 in dieser Feldrede, in dieser Art Bergpredigt, wie sie Lukas überliefert und kurz zusammenfasst. Euer Vater ist über die Maßen barmherzig. Dafür stehen viele Beispiele in diesem Evangelium. Wie barmherzig Gott ist. Ihr sollt barmherzig sein wie euer Vater. Wir sollen und dürfen barmherzig mit uns selber umgehen. Ich darf ganz gnädig und barmherzig mit mir selber umgehen und mit meinem Nächsten und mit allen anderen. Das ist Evangelium. In der Gemeinde Jesu muss so eine Kultur der Barmherzigkeit herrschen, oder sie ist nicht Gemeinde Jesu. In der Kirche, in der Gemeinde muss eine Kultur der Barmherzigkeit da sein, oder es wäre nicht wirklich Gemeinde Jesu. Kultur der Barmherzigkeit, das fängt schon an mit dem richtigen Sehen. Der Priester und der Levit, die haben den unter die Räuber gefallenen und jetzt halbtot daliegenden Menschen auch gesehen. Sie haben ihn schon gesehen. Da heißt es, als er ihn sah, ging er vorüber. Von dem Samaritaner heißt es, als er ihn sah, jammerte ihn. Das ist, hat was mit dem Sehen, da fängt es schon an. Mit dem richtigen Sehen, man kann auch mal ganz schnell vorbeisehen und übersehen. Als er ihn sah, jammerte ihn. Er hat ihn wahrgenommen, den Niedergeschlagenen, den Ausgebeuteten, den Liegengelassenen. Und er ist so vom Mitleid bewegt, er ist so betroffen. Weil echte Betroffenheit führt zum Handeln. Und Motivation entsteht oft durch Emotion. Und manchmal ist es gar nicht schlecht, wenn man Emotion weckt. Auch wenn unser einer immer sehr verkopft ist und alles so rational versteht. Manchmal muss man das so vor Augen haben. Vielleicht eine Notsituation, einen Menschen, dass es einem so unter die Haut geht. Und man ist dann voller Emotionen. Und manchmal braucht es diese Emotionen, um motiviert zu sein. Motivation entsteht oft durch Emotionen auch. Eine Kultur der Barmherzigkeit ist gefragt. Auf das rechte Sehen folgen die rechten Schritte, das rechte Handeln, heißt es. Und er ging hin zu ihm. Also er sah ihn und er ging hin zu ihm. Im Vorübergehen oder im Draufzugehen entscheidet sich die ganze Geschichte. Und was sagt der Herr Jesus am Schluss zu unserem Schriftgelehrten? Geh hin und tu desgleichen. Also, nimm das wahr, schau dir das an und dann muss das in die Beine gehen. Geh hin, tu desgleichen. Es gibt ja wirklich nichts Gutes, außer man tut es. Wer hat es gesagt? Erich Kästner, kleine Gedicht. Es gibt nichts Gutes, außer Doppelpunkt, man tut es. Ein kleines Gedichtchen. Könnte hier aus dieser Geschichte inspiriert sein. Kennt ihr eine der kürzesten Predigten der Welt? Also ein Pfarrer soll einmal über die Geschichte vom barmherzigen Samariter predigen und er sagte, liebe Gemeinde, man möchte doch gerne wissen, wer dieser barmherzige Samariter war. Ich weiß es auch nicht, aber eins weiß ich genau, aus meiner Gemeinde kommt er nicht. Amen. Also ich hoffe sehr, dass unser aller Leben solch einer Predigt Lügen strafen würde. Amen.